Haus 1. Wir machen Podcasts.
Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Diekmann.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hopeful News, dem Podcast mit den Nachrichten, die es eben auch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute ist Sonntag, der 24. März und auch heute blicke ich wieder zurück in die Woche und zwar, indem ich über je eine schöne Meldung pro Wochentag spreche. Und heute tue ich das mit Verena Pauster. So, jetzt hole ich mal ganz tief Luft. Gründerin, Podcasterin, Bestseller-Autorin, Vorsitzende des Startup-Verbands, Mitbesitzerin der Frauenfußballmannschaft von Victoria Berlin. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber erstmal sage ich jetzt herzlich willkommen, Verena.
Vielen Dank. Hallo, Nicole. Freue ich mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und als erstes frage ich dich, was war deine Lieblingsnews der vergangenen 7 Tage?
Dass digitale Arbeitsverträge möglich sind. Also
das habe ich gelesen. Ist das wirklich so ein großer Sprung, habe ich mich gefragt. Ja. Erzähl mal.
Also das mag einem ja total banal vorkommen und man könnte sich ja fragen, worüber freuen wir uns so in 2024 in Deutschland? Aber es sah tatsächlich so aus, als ob ein Entbürokratisierungsgesetz durch den Bundestag geht, wo leider nicht drin steht, dass Arbeitsverträge ab jetzt digital sein dürfen. Und es gibt 11 Millionen Arbeitsverträge im Land pro Jahr und die müssen alle in zweifacher Ausfertigung mit 1000 Schleifen in Papier durch die Republik geschickt werden und vor allen Dingen natürlich auch ins Ausland, wenn du Menschen aus dem Ausland einstellst. Also das ist eine riesen Arbeitserleichterung.
11 Millionen pro Jahr? Guck mal, das ist gut, dass wir dich heute hier haben, weil ich das wirklich, wir haben das im Team vorher auch diskutiert und ich war noch diejenige, die gesagt hat, naja, ob das jetzt der große Sprung ist, aber die Zahl war mir gar nicht klar.
Genau, und es ist, glaube ich, einfach auch so ein schönes Zeichen für, wir können es doch noch, ja. Also wenn wir Modernisierung wollen, wenn wir Digitalisierung wollen, dann schreiben wir es jetzt einfach mal in so ein Gesetz und dann machen wir es möglich, weil manchmal denkt man ja schon, was denken wir uns immer alles aus, warum es nicht geht. Und ich glaube, deswegen feiere ich es so.
Das ist der Spirit, Verena. Und mit dem gehen wir rüber zum
Samstag.
Wir beide werfen jetzt unseren Blick in unserem Rückblick heute als allererstes mal auf das Land, in dem die glücklichsten Menschen der Erde leben. Wie sich das gehört für einen positiven News-Podcast. Verena, welches Land könnte das sein? Hast du einen Tipp?
Neuseeland?
Knapp daneben. Es
oder Norwegen?
Ja, es wird wärmer, es wird wärmer. Es ist Finnland. Ja. Und zwar ist Finnland zum 7. Mal in Folge das Land mit den glücklichsten Einwohnern geworden. Also das ist kein kurzes Aufflackern von Glück. Die haben jetzt kein super gutes Jahr hinter sich, sondern das ist ein zuverlässig abrufbares Gefühl.
Sie haben das Glück gepachtet.
So sieht es aus. Glück in Serie, würde ich sagen.
Sehr gut.
Finnland. So, und jetzt kommt eine schöne Nachricht aus Finnland. Also nochmal eine etwas tiefer gehende Nachricht aus Finnland, die darüber hinausgeht und bestimmt auch mit diesem 7-Jahres-Glück im Zusammenhang steht. Samstag konnten wir in der Taz die Überschrift lesen, kaum noch Menschen ohne Wohnung. Und wer dann weiterlas, der erfuhr dies. Finnland hat es geschafft, seine Zahl der wohnungslosen Menschen von einst mehr als 17.000 in den 80er Jahren auf nun nicht mal mehr 3.500 Menschen zu senken. Also in ganz Finnland haben nur noch 3.500 Menschen keine Wohnung. Das ist ein riesiger Erfolg und was ist Finnlands Geheimnis? Das trägt den Namen Housing First. Und dahinter steckt der Grundsatz, dass Menschen ohne eine feste Bleibe eine Wohnung mit allen Rechten und Pflichten nicht am Ende, sondern am Anfang des Hilfeprozesses zur Verfügung gestellt wird. Also das bedeutet, es ist zum Beispiel keine Grundvoraussetzung dafür, eine Wohnung gestellt zu bekommen, wenn man zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt schon drogenfrei ist. Du kannst auch dann von der finnischen Regierung schon eine Wohnung bekommen, wenn du noch ein Drogenproblem hast. Dazu gehört, dass die Hilfe dann aber eben auch über das reine Bereitstellen der Wohnung hinausgeht. Auf Basis von Freiwilligkeit. Wer eine Wohnung bekommt, der kann auch begleitende Hilfestellung in Anspruch nehmen. Housing First ist ein weltweit erprobter Ansatz, denn das Menschenrecht auf Wohnen ist Teil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard und der wiederum ist in Artikel 11 des UN-Sozialpakts festgeschrieben. Nun ist Finnland, wie wir sehen, damit besonders erfolgreich, aber auch hier in Deutschland gibt es erste Modellversuche, zum Beispiel in Leipzig. Also Das finde ich, erstmal haben wir die bloße Zahl, 3.500. Das ist, sind immer noch 3.500 zu viel, aber das ist ja schon eine Hausnummer. Die Entwicklung von 17.000 auf 3.500 ist das eine. Das andere, was ich daraus ziehe, ist, das ist ja ein tolles Menschenbild, das sich da bewahrheitet, ne? Also du sagst den Leuten, pass auf, ihr könnt noch mitten in der Krise stecken, ihr kriegt jetzt erstmal ein Dach über den Kopf und dann gucken wir weiter und dann funktioniert das. Oder was sagst du?
Total, das ist so das Gegenteil von Bevormundung. Also wenn man einfach das Gefühl hat, ihr vertraut mir schon, bevor ich es eigentlich bewiesen habe. Das hast ja auch ganz viel, ich habe dieses Buch im Grunde gut gelesen von Rutger Bregmann und er beschreibt das auch bei Gefangenen, also bei Gefängnissen, wenn du denen von Anfang an mehr Freiheit gibst und mehr Tageslicht und weniger Regeln, dann entwickeln sich die Gefangenen sozusagen viel besser und werden frühzeitiger entlassen und ich glaube, das gleiche Prinzip gilt hier auch, ja, du traust den Menschen einfach zu, dass sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen, wenn du sie dabei unterstützt und sagst nicht, ihr müsst mir das erst beweisen. Und dann bin ich da.
Und das zeigt, wie wichtig ein Zuhause ist, ne?
Ja, ein Zuhause ist so wichtig. Jetzt beneidet man manchmal natürlich kleinere Länder, weil 17.500, ich würde gern mal wissen, wie groß ist die Zahl in Deutschland, von der wir dann runter müssten auf 3.500. Oder ich war in Estland und da digitalisierst du dann so ein Land und denkst, warum kriegen wir das nicht hin? Gut, sind nur 1,3 Millionen Menschen. Also manchmal, klar, ist es vielleicht leichter, kleinere Länder in so eine positive Transformation zu bringen, aber wir haben ja immerhin 16 Bundesländer, können wir ja schon mal in einem anfangen.
So, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingspunkt, den ich so oft in diesem Podcast sage. Wichtig ist ja auch, wenn du so ein Beispiel siehst, wie dann eben Finnland, dass du dir zum Beispiel als Berlin sagst, guck mal, was die können, können wir auch. Es gelingt. Also dieser psychologische, wichtige Effekt, dieser Rückenwind, ne?
Genau. If you can see it, you can be it, ist das immer, finde ich, weil du ja selber Beweise dafür schaffst, dass das Problem zu lösen ist. Und ich glaube, deswegen habe ich eben auch die digitalen Arbeitsverträge gefeiert, weil wenn wir die schaffen, dann können wir jetzt auch den ganzen restlichen Staat digitalisieren.
Oh, da kommt ja, also da ist ja jetzt nicht mehr so viel.
Ist ja nicht mehr so viel.
Ja. Ist ja absolut.
Sind ja nur noch 632 Verwaltungsdienstleistungen, ja. Also,
okay, ja. Bevor wir uns hier gegen das Format quasi stellen, gehen wir mal schnell zum
Sonntag.
Wir kommen zur Rubrik Leichte Unterhaltung. Wir sind beim Sonntag, da dürfen wir das. Miau statt Moneten heißt die Überschrift im Stern und darum geht es. Eine Bücherei in Worcester im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts hat sich für den März was ganz Besonderes einfallen lassen. Hier muss niemand mehr Strafe zahlen. Alle Kunden, die ihre Bücher zu spät zurückbringen oder sogar diejenigen, die ein Buch verloren haben. Und ich kann sagen, sowas passiert. Das passiert schneller, als man denkt. Selbst in sehr ordentlichen Haushalten passiert das.
Ja, genau, in sehr ordentlichen Haushalten, wo man auch mal ein Handy toastet.
Gut, ich weiß, also du hörst meinen Podcast, ich gehe darüber über alles.
Aufmerksame Hörerin.
Über alles andere gehe ich hinweg. Also Leuten, die sehr schlau sind und sehr strukturiert und denen sowas trotzdem passiert, denen droht jetzt in dieser Bücherei keine Strafe mehr. Und zwar dann, wenn sie ein Katzenbild vorzeigen. Irgendeins. Es muss nicht mal eins von der eigenen sein. Das kann man zeichnen, das kann man aus der Zeitung ausschneiden, das kann man auf dem Handy-Display zeigen, wenn das Handy nicht aus Versehen getoastet worden ist. Dieses Programm, das die Bücherei aufgelegt hat, nennt sich March Meowness und soll wieder mehr Menschen in die öffentliche Bücherhalle bringen. Und das funktioniert sogar. Es kommen wieder viel, viel mehr Leute in die Bibliothek. Und es gibt einen anderen ziemlich guten Nebeneffekt. In der Worcester Public Library, so heißt die, seien innerhalb der ersten 10 Tage bereits Hunderte von Büchern zurückgegeben worden. Also das heißt, da hatten ganz viele Leute ausgeliehene Bücher bei sich zu Hause stehen, die Leihfrist überschritten hatten und haben sich anscheinend irgendwann gedacht, okay, also die Gebühren sind jetzt so hoch, dafür kann ich die Bücherei kaufen, da gehe ich jetzt lieber mal auf
Tauschstation. Gehe ich nie wieder hin.
Ja. Genau, genau. Aber jetzt haben sie die Gelegenheit, die zurückzubringen. Und was tun sie? Sie bringen sie zurück. Also wieder der Beweis, der Mensch ist gut. Wir lernen außerdem, Katzenbilder funktionieren nicht nur im Internet, sondern die funktionieren auch analog. Und um ein bisschen ernster zu werden, die Leute wollen lesen. Man muss ihnen anscheinend eine Brücke bauen, ne? Mhm.
Absolut. Also ist auch mein Gefühl. Ich habe ja einen Book Club auf Instagram und stelle auch fest, die Menschen wollen lesen, aber du musst sie so unter so ein bisschen positiven Druck setzen und sagen, wir lesen jetzt hier jeden Monat ein Buch und am Ende des Monats, ich frage euch nicht ab, aber wir machen ein Insta-Live und ihr müsst das da, dann müsst euch dann da schon beweisen. Also ich glaube auch, dass die Menschen lesen wollen und ich hoffe, dass die Schule meiner Kinder jetzt hier zuhört und auch diese Aktion mal einführt, weil du glaubst ja nicht, wie viele Schulbücher wir hier noch ausgeliehen haben, wo ich einfach denke, ich werde mich da einfach nie outen, dass die noch aus der dritten Klasse meines Sohnes, der jetzt in der achten Klasse ist, noch hier sind. Aber wenn die auch so eine Aktion machen, dann können wir auch richtig was beitragen.
Ja, das ist mutig, Verena, das ist mutig, was du hier gerade erzählst im Podcast. Der wird natürlich sicherlich auch von der Schule deines Sohnes gehört.
Ja, davon und vom Bundesgrenzschutz und Bundesnachrichtendienst und so. Also ja, ist mutig.
Na gut. Du bist groß, du weißt, was du tust. Ja. Wir gehen rüber zum
Montag.
Organspende, neues Online-Register, meldet die FAZ. Allein in Deutschland warten derzeit 8.400 Menschen auf eine neue Niere, auf eine neue Leber oder auf ein neues Herz. So viele Patientinnen und Patienten stehen momentan auf der Warteliste für eine Organspende. Wer dazu wiederum bereit ist, nimmt sich einen Organspendeausweis mit nach Hause, die liegen in Arztpraxen aus zum Beispiel oder in Krankenhäusern, füllt ihn dann aus und steckt sich den ins Portemonnaie, so habe ich es zum Beispiel gemacht. In meinem Organspendeausweis steht meine Mutter noch als diejenige, die angerufen werden soll und entscheiden soll, was jetzt gespendet wird und was nicht. Meine Mutter ist seit 5 Jahren tot. Ich habe es immer noch nicht geregelt gekriegt, diesen Organspendeausweis mal zu aktualisieren. So, seit Montag endlich ist das unkomplizierter und man muss das hier in Deutschland ja immer fast schon mit Fanfaren untermalen. Es ist digital möglich. Verena, es ist unfassbar.
Nein.
Ja, diese Woche also ein Quantensprung.
Ein Durchbruch.
Endlich wieder international anschlussfähig. Seit Montag nämlich kann jeder und jede unter www.organspende-register.de hinterlegen, ob er oder sie bereit ist, Organe oder Gewebe zu spenden. Keine Sorge übrigens, wir posten die URL auch in den Shownotes. Hier muss jetzt niemand mitschreiben. So, kleine Einschränkung. Das muss an dieser Stelle auch einmal gesagt werden. Man braucht dazu einen Personalausweis mit Online-Berechtigung. Das tut der Nachfrage aber, und das finde ich nochmal eine nebengute News, eine zusätzliche gute News. Das tut der Nachfrage überhaupt keinen Abbruch. Schon in den ersten Stunden haben sich gleich mehr als 5.500 Menschen auf der neuen Website registriert. Und von Juli an sollen die Entnahmekrankenhäuser, die also Organe entnehmen, die Erklärungen zur Organspende dann abrufen können. Endlich.
Ich lieb's. Weißt du, was ich daran so liebe, ist, dass es zeigt, dass Fortschritt oder Digitalisierung Menschenleben retten kann, unser Leben besser machen kann. Weißt du, das ist das eine, dass das jetzt geht. Aber das andere ist ja, wir suchen ja fast immer Beweise in Deutschland, dass die Digitalisierung uns irgendwie alle ins Verderben bringt. Und durch Nachrichten wie diese kannst du einfach zeigen, guck mal, was kann man dagegen haben, dass jetzt 5.500 mehr Menschen gesagt haben, ich helfe gerne im Notfall. Und ich würde ja noch so weit gehen und sagen, so, jetzt gibt's das und jetzt müsst ihr alle, wer nicht aktiv sagt, ich möchte nicht, ist automatisch drin, ja, weil ich manchmal auch denke, die Menschen sind einfach faul, sie wären einfach grundsätzlich dazu bereit und fänden das gar nicht so schlimm, aber das ist jetzt natürlich erstmal eine deutliche Senkung der Hemmschwelle.
Und, also ich, genau, faul, also ne, ich bin ja, das kann ich in diesem Zusammenhang für mich sagen, ich müsste ja auch einfach nur, wenn ich beim Arzt bin, das nächste Mal wieder so ein Ausweis mitnehmen und dann verbasel ich das irgendwie.
Ja.
Was aber noch dazu kommt ist, du willst dich ja gar nicht aktiv damit auseinandersetzen, dass du mal derjenige oder diejenige könntest, der was Schlimmes passiert und dann bist du in der Lage, in Anführungszeichen, deine Organe noch jemandem zu geben. Also dein Leben ist eventuell vorbei, ja, und dann kannst du wenigstens das Leben von jemandem, der schon sehr lange drauf wartet, retten, indem du spendest. Das ist ein Szenario mit unserer eigenen Vergänglichkeit und Verletzlichkeit. Das ist nicht unbedingt unser Lieblingsthema, ne, als Mensch.
Nee, ist nicht unser Lieblingsthema, aber ich finde auch, wir müssen das auch immer nicht so schwer machen. Also das tat wirklich gar nicht weh, diesen Organspendeausweis da auszufüllen. Und wenn das auch noch so abstrakt ist, weil man ja in dem Moment in der Regel kerngesund ist und sich das gar nicht vorstellen kann, dann kann man auch wieder schnell zur Tagesordnung übergehen. Also deswegen für alle, die hier zuhören, geht auf diese Website und macht da noch eine Null hinten dran.
Unbedingt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dienstag.
Pinkfarbenes DFB-Trikot ist Verkaufsschlager, schreibt die FAZ. Also Verena, der DFB hat diese Woche was ganz Großes geschafft, nämlich gleich zweimal das ganze Land komplett durchzuschütteln. Vom Ausstatterwechsel sprechen wir beide jetzt aber mal nicht. Das lassen wir mal, lassen wir mal außen vor, das Thema.
Lassen wir mal raus.
Wir suchen uns jetzt das andere große Thema. Also wir wissen beide, im Social Web ist immer die Hölle los. Du hast Twitter ja, glaube ich, schon vor einiger Zeit verlassen und
ja, Gott sei Dank.
Und wenn ich das richtig sehe, den internationalen Fanclub von Threads führst du jetzt auch nicht unbedingt an.
Nein,
ne?
Da bin ich auch eine sehr passive Nutzerin, indem ich da gar nicht bin.
So, dann hast du vielleicht nicht das gesehen, was ich gesehen habe und was viele anderen auch gesehen haben. Von verpassen will ich nicht sprechen, da hast du nämlich gar nichts verpasst, lediglich komplett entfesselte und völlig in der Zeit der überholten Geschlechterklischees stehen gebliebene Leute, die sich mal wieder komplett hochgeschraubt haben. Der Deutsche Fußballbund hat die Auswärtstrikots für die Fußball-EM der Herren präsentiert, die ja diesen Sommer stattfindet, und Verena, man glaubt es nicht, die sind pink.
Pink. Das ist ja so crazy.
Für Männer, ich find's super.
Ich find's auch super. Ich find's super. Ich find's nur so crazy, dass man sich da so drüber aufregen kann. Aber ich finde es so cool und die ganze Zeit wird dem DFB immer vorgeworfen, ihr seid zu dies, ihr seid zu das, ihr seid nicht mutig genug, traut euch doch mal was und so. Und jetzt trauen sie sich mal was und ich werde dieses Trikot sowas von feiern und anziehen und meinem Mann überstülpen. Also das, ich lieb's.
Ich find's auch super und dem Mutigen gehört die Welt, pass auf. Das Shirt boomt da draußen in der echten Welt. Das hat den besten Verkaufsstart für ein deutsches Auswärtstrikot hingelegt. Jemals den besten Verkaufsstart ever. Und ich finde, das zeigt auch, die Leute im Interweb, ne, die können uns auch ganz oft mal total egal sein. Also auf jeden Fall die Doofen.
Naja, und es ist ja immer so, die ganz laut sind, dann denkt man so, oh, das ist jetzt die Meinung von allen. Das war aber einfach dann so eher vielleicht so eine kleinere Nischenmeinung. Also alle, die ich bisher in der echten Welt getroffen habe, die finden das großartig.
Zu denen gehört übrigens, also nicht zu denen, die du in der echten Welt getroffen hast, würde ich jetzt mal annehmen, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Vielleicht hast du ihn diese Woche getroffen. Auf jeden Fall, wer sich tatsächlich auch sehr positiv geäußert hat, ist Uli Hoeneß. Über den können wir auch mal was Gutes sagen.
Oh wow, so. Guck mal. Also Uli schwenkt dann doch auch noch ein auf den Kurs des Fortschritts.
Ich möchte an dieser Stelle noch mein Lieblingszitat von Uli Hoeneß anbringen. Uli Hoeneß soll ja mal sagt die Legende, in ein Taxi eingestiegen sein und zum Taxifahrer gesagt haben, ich werde überall gebraucht, bringen Sie mich irgendwo hin.
Das liebe ich aber, das sage ich demnächst auch.
Da bin ich mal gespannt, wo du rausgeschmissen wirst, Verena.
Sowas liebe ich, das ist genau mein Humor.
Mittwoch.
USA, Förderung von frauenspezifischer Gesundheitsforschung. Darüber berichtet der Standard. Endlich können wir über ein Thema sprechen, das mir total unter den Nägeln brennt, über das Gender Health Gap, also das Ungleichgewicht in der medizinischen Forschung oder, um das mal ganz deutlich zu sagen, darüber, wie ungerecht medizinische Forschung mit uns Frauen umgeht. Ein Beispiel. Bei uns in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowohl bei Männern als auch bei Frauen die häufigste Todesursache. Aber Achtung, jetzt kommt es, das Gender Health Gap. Bei Frauen ist das Sterberisiko doppelt so hoch, obwohl sie nur halb so häufig erkranken wie Männer. damit nicht genug. Frauenspezifische Krankheiten sind ja außerdem schlechter erforscht. So nimmt ja zum Beispiel in den vergangenen Jahren die Debatte um Endometriose erst wirklich an Fahrt auf. Das sind Wucherungen von Gewebe im Bauchraum, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Diagnostisch ist es einigermaßen schwer zu erkennen und verursacht richtig, richtig starke Schmerzen. Wurde aber quasi jahrhundertelang als ja, Regelschmerzen abgetan, ne? Nach dem Motto, ja, ist halt so. So, also zusammengefasst, die Medizin hat einen über lange Zeit gewachsenen Männerfokus. Bei der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in der Medizin soll jetzt aber Schluss sein mit ist halt so. Das hat zumindest der US-Präsident jetzt entschieden. Joe Biden hat eine Verordnung zur Förderung der Gesundheitsforschung für Frauen unterzeichnet. Und demnach sind US-Bundesbehörden jetzt angewiesen, umfassende Daten über die Gesundheit von Frauen zu erheben. Und damit sollen dann geschlechterspezifische Unterschiede bei klinischen Versuchen und Behandlungen geschlossen werden. Verena, Longevity ist ja gerade ein Thema bei dir, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst. Wobei, ich kenne dich ja ein bisschen. Ich glaube, du kannst dich auch gar nicht intensiv mit einem Thema beschäftigen. Das gibt die Persönlichkeitsstruktur gar nicht so richtig her.
Du meinst, ich muss da immer tief rein direkt, ja?
Also ich liebe dich ja dafür, dass du so schnell on fire bist. Und was ich fast noch mehr liebe, ist, dass du andere dann ja auch so mitreißt. Das ist ja wirklich faszinierend an dir. Also länger gesund leben. Auch wir Frauen kommen der Sache jetzt langsam näher. Ist ein Knaller, ne?
Ja, ist der Knaller und ist sowas von überfällig, denn ich könnte dir so viele Beispiele nennen aus dem Sport, dass wenn du deine Tage hast, wie viel höher die Chance ist oder die Gefahr ist, dein Kreuzband zu reißen. Also wie kann man Training von Frauen anders aussteuern und darauf Rücksicht nehmen? Du hast so viele Themen rund um Wechseljahre von Frauen, die einfach Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ignoriert wurden nach dem Motto, ja, die ist ein bisschen komisch geworden, weil es nicht genug Studien dazu gab, dass Hormone vielleicht doch gar nicht so schlecht sind, weil irgendwann mal in den 70er Jahren eine Studie war, dass das wohl ganz schlimm ist. So, und da könnte ich jetzt ewig weitermachen, dass du ganz viel Risiken hast bei Frauen, wenn sie Medikamente einnehmen oder wenn sie sie nicht einnehmen, weil halt einfach immer an Männern geforscht wurde. Und ich glaube, das gibt die Medizin ja nun wirklich her, dass diese Studien jetzt mal aufgefrischt werden, dass sie an Frauen erforscht werden und dass man Themen wie Endometriose, hatte ich übrigens selber auch, nicht dann erst erkennt, wenn alle irgendwie, weiß ich nicht, dir schon gesagt haben, was das alles nicht ist, sondern vielleicht einfach am Anfang dieser Krankheit oder dieses Schmerzprozesses, denn das ist sonst für manche Frauen ja eine Odyssee bis hin zu, dass sie keine Kinder bekommen können.
Genau, es ist wirklich eine unfassbar lange unterschätzte und so kleingeredete Krankheit gewesen. Ne?
Total kleingeredet. Dann heißt es immer, ja, vielleicht stellt die sich auch ein bisschen an oder so. Also du bist ja permanent in der Defensive und willst ja auch nicht so rumjaulen die ganze Zeit und sagen, heute geht's mir wieder schlecht. Aber ich glaube, all das ist großartig, weil, und wenn man es jetzt auch mal volkswirtschaftlich einfach betrachtet, wie viel Frauen eben auch krankheitsbedingt ausfallen oder eben das Gesundheits System belasten, weil eben ihnen Sachen verabreicht wurden oder zu spät verabreicht wurden oder zu spät diagnostiziert wurden. Also da haben wir einfach auch als Volkswirtschaft ein Interesse dran, jenseits mal von der menschlichen Komponente.
Beides wichtig.
Donnerstag.
Erste Gehörlose im Bundestag angekommen, berichtet die ZDF heute. Heute, ich zitiere jetzt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, heute schreiben wir tatsächlich Geschichte. Wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben die erste gehörlose Abgeordnete, die hier für ihren Wahlkreis sich einbringen wird. Das, wie gesagt, kommt von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und wer die kennt, weiß, die dosiert Pathos schon sehr bewusst. Also wenn Bärbel Baas sagt, etwas ist historisch, dann ist es auch historisch. Und tatsächlich ist es ja auch wirklich etwas sehr, sehr Besonderes, dass da jetzt die erste gehörlose Frau im Plenum sitzt. Heike Heubach ist nachgerückt in den Bundestag in die Fraktion der SPD, weil der bisherige Abgeordnete Uli Grötsch zum Polizeibeauftragten des Bundes gewählt worden ist. Und nun sitzt also die 44-jährige Heubach statt seiner im Bundestag und immer in ihrer Nähe. Mit dem Rücken zu den anderen Abgeordneten, mit dem Gesicht zu ihr, sitzen jetzt immer zwei Gebärdendolmetscher mit im Plenum, die für Heike Heubach das, was gerade gesagt wird, in Gebärdensprache übersetzen und auch umgekehrt, nämlich dann, wenn Heike Heubach Zwischenfragen oder Interventionen hat, ihre Gebärden für die anderen im Bundestag ins Mikro sprechen. Und das sind deshalb übrigens zwei Gebärdendolmetscher, weil diese Aufgabe für einen Menschen alleine viel zu anstrengend wäre. Wenn Heubach selber eine Rede im Bundestag hält, dann steht einer der beiden Dolmetscher mit ihr zusammen unten am Rednerpult und übersetzt dann für die anderen Abgeordneten. Das war also ein großer Tag am Donnerstag für die Inklusion, ein historischer Tag, aber auch für Heike Heubach persönlich natürlich. Wir hören mal, was sie per Gebärde erklärt und eine Gebärdendolmetscherin dann für sie fürs ZDF übersetzt hat.
Ja, ich kannte es bisher aus der Ferne, aber jetzt war ich heute das erste Mal wirklich live vor Ort, konnte diesen Tisch anfassen, habe da dran gesessen, war wirklich im Bundestag und das konnte ich mir, also ich konnte es mir fast nicht vorstellen, dass das wahr ist.
Total emotional, schön, oder? Ist das nicht fein?
Total emotional, ich habe wirklich Gänsehaut, denn Inklusion wird ja auch so viel verwendet und jeder, der selber betroffen ist oder jemand in der Familie hat, der betroffen ist, ist in unserer Familie auch so, der denkt so, also ich habe zum Beispiel einen Cousin und mit dem gehe ich dann an so Orte in Berlin wie das Borcherts oder in so ein cooles Frühstücksrestaurant und so und denke, wieso ist er eigentlich der einzige Schwerbehinderte hier? Also wieso habe ich da eigentlich noch nie einen Schwerbehinderten gesehen?
So Parallelwelt,
und,
ne?
Völlige Parallelwelt und wir würden aber alle sagen, natürlich ist Inklusion wichtig und so. Und ich glaube auch da wieder, was ich eben gesagt habe, dieses if you can see it, you can be it. Ich meine, sie macht damit das Tor auf. Da muss ich irgendwie auch an Kamala Harris denken, wie sie gesagt hat, I'm the first woman here, but hopefully not the last. Und das Gleiche gilt hoffentlich auch hier, dass man dann sieht, okay, das geht. Und man kann gehörlos sein und im Deutschen Bundestag sitzen. Oder, und das wäre dann für mich auch die nächste, man kann Kinder bekommen und im Deutschen Bundestag mit einem Säugling sitzen, weil das ist zum Beispiel ja noch nicht erlaubt. Du darfst den Säugling nicht mit ins Plenum nehmen, auch wenn du noch stillst oder so. So, und das sind alles so Sachen, wo ich so denke, guck mal, wir kommen voran, das gehört alles zu unserer Gesellschaft und das macht so vielen Mut, die sich bisher vielleicht ausgeschlossen gefühlt haben. Also das ist wirklich historisch.
Also ein Polizeibeauftragter hat quasi einen großen Dienst dem Thema Inklusion indirekt auch erwiesen. Das finde ich auch nochmal eine interessante News.
Absolut, absolut. Hätte er wahrscheinlich nicht gedacht.
Nee, hätten wir wahrscheinlich alle nicht gedacht.
Was er da für eine Tür öffnet.
Also was für ein schöner Zufall, dass sie die Nachrückerin war, ne?
Absolut, richtig schön. Und ich freue mich auch auf die ersten Bilder. Weißt du, wenn du jetzt mal Phoenix oder so guckst oder irgendeine Live-Debatte. Also das ist doch toll. Also das ist auch einfach dann so ein Stigma weniger aus. Dann steht eben jemand mit ihr auf und übersetzt. Das ist doch super.
Keiner wird sterben. Nein. Pass mal auf. Und wir werden wahrscheinlich in 20, 30 Jahren, wir werden ja beide sehr alt, da kommen wir übrigens gleich noch drauf.
Also 20, 30, du meintest in 100 Jahren.
So, ich wollte gerade sagen, da sind wir ja noch in der Blüte unseres Seins.
Ja, da habe ich ja noch nicht mal die Hälfte rum, ja.
So, that's the spirit. Mhm. Also wir werden in sehr vielen Jahren vor irgendeinem Gerät, das dann Bilder aus dem Bundestag überträgt, sitzen und da werden dann wahrscheinlich mehrere Gebärdendolmetscher sein und dann werden wir nochmal sagen, das war ein großer Moment damals, wir haben in Nicoles Podcast haben wir drüber gesprochen, als die erste gehörlose Abgeordnete in den Bundestag einzieht und ich hoffe, dass unsere Kinder uns angucken und uns, also nicht uns, aber uns so ein bisschen als Jetztzeit Erwachsene gar nicht nachvollziehen können, warum das für uns noch was Besonderes war, verstehst du? Die sollen uns dann alt finden. Total. Die sollen uns dann total oldschool finden.
Die können uns dann ruhig alt finden. Das ist okay. Also ich glaube, man kann trotzdem jeden kleinen Schritt immer feiern, wissend, dass der eigentlich längst überfällig war und wissend, dass der in der Rückschau auch vielleicht so ein bisschen banal wirkt. Aber ich finde das super.
Den Moment einfach sehen, ne? Das Momentum auch.
Ja.
Genau, das finde ich auch.
Ja.
Freitag.
Wir bleiben bei Kindern. Kinder lesen nicht weniger als früher. Das meldet DLF Kultur. So, nochmal lesen. Und hier meine Nachricht. Eingefleischte Podcast-Hörer wissen, was ich jetzt damit meine. Da würde nicht mal Bernd Ulrich ein Haar in der Suppe finden, denn der hat das in der letzten Folge. Also der war ein sehr kritischer Gast, muss ich sagen. Aber diese Nachricht ist wirklich komplett von vorne bis hinten gut. Seit 25 Jahren untersucht die GYM-Studie die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und, Halleluja, Kinder lesen nicht weniger als früher. Die Hälfte der Kinder tut dies regelmäßig. Bei den Jugendlichen sind es etwa 35% und das ist im Vergleich zu 1998 ein ganz leichter Rückgang. Und 1998, das war übrigens noch vor dem iPhone, ne? Also es ist wirklich nicht alles schlechter geworden, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Vielleser unter den Jugendlichen greifen dank Social Media Trends wie BookTok öfter zum Buch. Die Vorteile des Lesens, sagen Studien, Kinder erweitern so ihren Wortschatz, verbessern ihre Konzentration und ihr Durchhaltevermögen. So, Verena, du hast ihn schon erwähnt, du hast ja selber einen Booklab. Mhm. Du liest also, das ist jetzt für mich die logische Schlussfolgerung. Absolut, oder ist auch ja. Die Voraussetzung dafür, je nach Perspektive. Was machst du mit deinen Kindern? Wie animierst du die zum Lesen?
Das ist gar nicht so einfach. Also ich war eine totale Leseratte als Kind. Es gab aber natürlich auch nicht viel anderes, ja. Also wir hatten irgendwie.
Wir hatten ja nichts, ja.
Wir hatten ARD, ZDF und West 3 und mehr.
Also da will ich mal kurz sagen, das ist schon eine Menge.
Das ist schon eine Menge, so, ja. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, das war nix. Und deswegen war das Buch eine gern genommene eine gern genommene Alternative. Das ist jetzt bei meinen Kindern heute anders. Da ist das gerne das letzte Mittel der Wahl. Und je jünger, desto besser, ja. Also einer Sechsjährigen kannst du noch jeden Abend vorlesen und die bittet und bettelt. Aber 13- bis 16-Jährigen, denen musst du so richtig Rahmenbedingungen schaffen. Und wie machen wir das? Indem wir einfach uns im Urlaub drauf fokussieren und sagen so, Geräte weg. Ihr dürft euch jeder zwei Bücher vorher aussuchen, die werden mitgenommen. Und die sind bitte am Ende der zwei Wochen oder der einen Woche oder was es ist, fertig gelesen. Und dann kommen die auch wieder in so einen Fluss. Und dann haben wir irgendwann mal ein Kindle angeschafft, weil du dann sogar merkst, okay, jetzt bin ich drin, jetzt hätte ich gern noch eins. Und da würde ich jetzt gern die Fortsetzung noch lesen. Also wenn du sie dann einmal so wieder am Haken hast, dann musst du einfach Nachschub liefern ohne Ende. Nicht locker lassen, weil dann kommt wieder so ein Tal der Tränen, was 3 bis 4 Monate dauert, wo wieder TikTok und Snapchat und der ganze Kram wichtiger wird.
Ja, und euer Trick ist ja auch, ihr behaltet die Bücher sehr, sehr lange, also vor allem die Schulbücher, das habe ich ja heute gelernt. Ne?
Genau, das ist eigentlich unser eigentlicher Hack. Wir kaufen keine Bücher, wir leihen sie und geben sie nicht zurück. Genau.
Das ist die Definition von Leihen, Verena, ja. ganz recht. Das ist die Definition von Leihen. Mhm.
Ja, ich bin da einfach so eine ganz ehrliche Haut, so läuft das hier.
Du redest dich hier heute um Kopf und Kragen, aber gut. So, Verena, wir kommen jetzt zum Schluss zu unserem Rausschmeißer und das ist wirklich einer. Pass auf, schnall dich an, ich schmeiß uns beide raus aus Berlin. Wir ziehen nämlich um.
Ui.
Und zwar ziehen wir in eine blaue Zone.
Oh, wie schön.
Was ist eine blaue Zone? Über das Phänomen der blauen Zonen berichtet tagesschau.de. Blaue Zonen sind die Orte, an denen Leute wie du und ich leben wollen, nämlich Orte, an denen überdurchschnittlich viele Menschen ein Rekordalter erreichen, 100 Jahre oder älter. Und ich will ja mindestens 300 werden. Ich will ewig leben.
Ist ja ganz, hast ja mal ganz niedrig angesetzt, ja.
Ja gut, man muss sich Ziele stecken, Verena.
Ja,
man muss sich,
ja, absolut.
Ja? So, was muss ich dafür tun? Bevor ich erkläre, was man dafür tun muss, sage ich noch schnell das ganz Erstaunliche, nämlich was keine entscheidende Rolle für die Alten in den blauen Zonen spielt, und das ist die moderne Medizin. Das ist hier schon mal ein Ding. Vielmehr werde ich gesund, das ist ja ganz wichtig, ziemlich alt, wenn ich folgende 3 Punkte beherzige. Es fängt an mit gesunder Ernährung, ist jetzt nicht so überraschend, ne? Selbst angebautes Gemüse am besten oder Obst, also Lebensmittel, die möglichst gar nicht oder zumindest verarbeitet sind, also hier Burger, Pommes und so, nee.
Eher nicht, nee.
Und von diesen gesunden Lebensmitteln dann auch nicht zu viel, sondern gerade so viel, dass man so eben satt wird. Mhm. Ja, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Meine Chancen auf ein langes, gesundes Leben wachsen, wenn ich geistig und körperlich aktiv bin, also viel draußen bin und mich viel bewege und, Achtung, wenn ich nicht einsam bin. Die meisten der Hochbetagten in den blauen Zonen sind noch verheiratet oder leben zumindest mit Verwandten oder mit ihren Partnern zusammen. Also, Dr. Diekmann sagt, Liebe ist fast alles.
Ja.
Fast alles, denn jetzt kommt's, das mit Abstand Allerwichtigste ist, sagen Wissenschaftler, eine Lebensaufgabe. Eine Leidenschaft. Man braucht was, worauf man sich fokussiert, wo man das Gefühl hat, das braucht einen auch, ja. Mhm. Und dafür lohnt es sich auch, jeden Morgen aufzustehen, sich einen Tag zu strukturieren, gar nicht morgens ewig lange im Bett bleiben. Also da träumt man ja eigentlich von, ne, wenn die Rente erst da ist, wenn man durch ist hier mit diesem ganzen Arbeitsklüngel, dann morgens ausschlafen. Nee, also kann man machen, dann wird man aber eben nicht 100 Jahre alt, sondern früh raus und sich um was kümmern, was man liebt, wofür man brennt. Verena, was wäre das bei dir?
Oh, ich habe ja so einen Idealismus in mir, dass ich so jeden Morgen aufwache und denke, komm, lass mal wieder die Welt verändern, ja. Und auch nicht glaube, dass das nicht geht. Und jeden Abend, wenn ich so denke, oh ja, hat ja ganz gut geklappt oder noch nicht so, wache ich aber am nächsten Morgen wieder auf mit, okay, lass mal heute die Welt verändern. Also ich glaube, mich trägt schon sehr mein Idealismus, dass du, wenn du Dinge Stück für Stück veränderst, dann einfach viele mitreißen kannst, vielen beweisen kannst, dass es wahnsinnig lebenswert ist, das Leben, dass man es viel besser machen kann für alle. Und ja, und ich glaube, das treibt mich schon sehr an, weil manchmal frage ich mich, wieso habe ich jetzt diese Stunde auch noch wieder zugesagt, wieso sitze ich hier spät abends und schreibe schon wieder irgendeine Rede oder so. Aber am Ende des Tages würde ich immer einen Strich drunter machen und sagen, da ist mehr Energie rausgekommen als reingeflossen in diesen Tag. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass mir das Freude macht, was ich da mache.
Das klingt so. Das klingt so. Also wir fassen das zusammen. Ja. Du behältst das einfach bei.
Ich behalte das einfach bei. Und diese blauen Zonen, will ich noch einmal was sagen, die faszinieren mich ja total. Habe ich schon Netflix-Serien drüber geguckt und gelesen und Sardinien und Japan und wo die halt alle sind.
Genau.
Und das Tolle ist, auch bei dieser Netflix-Serie kann ich sehr empfehlen, die heißt auch irgendwie so Blue Zones oder so, das sind so die einfachen Dinge, Nicole, das ist gar nicht so dieses ganze Shishi und wir müssen 100 Bücher lesen und so, sondern die hocken in so einem Schneidersitz oder so einem Squad in einer Runde, giggeln sich ein mit 98, haben viele soziale Kontakte, essen dann mal so kurz ein paar Gürkchen und ein paar rote Beete und so und dann legen sie es auch wieder weg und dann erzählen sie einen Witz. Und ich denke so, wir haben, glaube ich, einfach uns so zugefrachtet mit was wir alles tun müssen, um am Ende glücklich zu sein. Und wenn wir das mal alles wieder so runternehmen und ausmisten und uns wieder so auf diese einfachen Sachen konzentrieren, dann ist das Glück wahrscheinlich manchmal ganz schön nah.
Meinst du, wir haben uns das Glück zugebaut? Wir haben zu viel draufgelegt?
Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben uns den Weg zum Glück zugebaut. Wir haben zu viel Erwartung da reingetan, zu viel Vergleichen mit anderen, zu viel Materielles und denken immer so, wenn ich das habe oder wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und eigentlich, wenn man so in sich geht und sagt, was war der glücklichste Moment der letzten Monate, dann kommt mir irgendwie ein Abendessenstisch mit unseren Kindern und meinem Mann in den Kopf, wo ich so denke, glücklicher kann ich nicht sein. Und da gab es jetzt weder irgendwie spektakuläres Essen, noch waren jetzt alle besonders gut erzogen oder was auch immer, sondern es war einfach so, wir sind zusammen, alle sind gesund und wir verbringen gerne Zeit miteinander. So, also manchmal kann es so einfach sein, kann man auch ein bisschen mal den Fuß von der Bremse nehmen und nicht irgendwie hinter jedem Stein das Glück suchen.
Du hast es gerade schon gesagt, es ist unter anderem Sardinien und Ikaria im Mittelmeer, das ist Griechenland, Nicoya in Costa Rica und die südjapanische Insel Okinawa. Also im Grunde genommen müssen du und ich jetzt nur noch überlegen, wo wir alle mit Kind und Kegel hingehen und dann machen wir das, ne?
Ja, fangen wir doch irgendwie mit Sardinien oder Griechenland an, ist ja nicht so weit.
Ich bin für Griechenland.
Und okay, dann mache ich Sardinien und danach vergleichen wir unser Glück.
So wird's gemacht. Ach, Verena, damit sind wir schon am Ende, zumindest unserer schönen Folge hier heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und sie wirkt. Also die Ankündigung oder das Versprechen dieses Podcasts wirkt, denn ich habe jetzt lauter positive Sachen im Kopf, gehe jetzt in meine Osterferien und denke mir so, Mensch, das Leben ist gut.
So soll es sein. Ich wünsche dir schöne Ferien.
Tschüss.
Tschüss. Das war sie, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls das so ist, freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und bewertet. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten. Falls euch welche über den Weg laufen, schickt sie mir. Am besten über meine Kanäle bei Instagram oder Blue Sky oder Threads oder auch bei X, vormals Twitter. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort und sage dafür schon mal Danke. Und das sage ich auch an die Adresse von Steffi Groth, dem Brain hinter diesem Podcast, die diesen jede Woche redaktionell und sensationell vorbereitet. Und ich sage auch Danke an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1 Produktion. Schöne Woche!
Eine Produktion von Haus 1.